ich würde sagen, eine Stadt ist ja so adaptiv wie die Menschen, die darin leben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute zu Gast ist eine der prägendsten Expertinnen für Transformation und modernes Leadership. Seit über 20 Jahren begleitet sie Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Sicherheit durch intensiven Wandel, klar, wirksam und menschlich. Mit ihrer kognitiven Systemik und der Inner Change Methode setzt sie international Maßstäbe. Ihre Bücher sind Bestseller in über 15 Sprachen. Ich freue mich auf ein Gespräch mit einer Vordenkerin, die zeigt, Zukunft entsteht dort, wo wir unser Denken weiterentwickeln. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Dr. Petra Bock.
Wunderbar, hier zu sein. Vielen Dank.
Es ist eine Sternstunde, dich hier im Studio zu haben. Wir sind ja hier gerade im Next Clubhouse zum Thema Adaptive City hier in Berlin. Und das ist ja deine Stadt, wo du zu Hause bist und von der du agierst. Wie siehst du gerade die Welt, in der wir leben, im Kontext auf Change, auf die Bereitschaft zum Change? Gib uns mal ganz kurz eine Status Quo-Einschätzung.
Ja, also ich denke, dass wir nicht nur politisch, sondern insgesamt gesellschaftlich, systemisch in allen Bereichen, die das auch globale Leben betrifft, in einem wirklich in einer Zeitenwende leben. Und dass es gerade besonders herausfordernd ist, weil die Veränderungen, die jetzt kommen, aufgrund der großen Zentrifugalkräfte, die wir schon lang kennen, wie Klimawandel, demografische Disbalancen, Systeme, die langsam nicht mehr funktionieren unter den heutigen Bedingungen, kommen wir gerade in eine Phase rein, die uns sehr, sehr viel abverlangen, mehr als jemals zuvor. Ich glaube, dass wir davor stehen, dass wir uns menschlich, nicht nur technisch, sprunghaft weiterentwickeln müssen, um mit diesen großen Herausforderungen klarzukommen.
Du hast ja ein wunderbares Buch auch vor einigen Jahren geschrieben, Der entstörte Mensch, wie wir uns und die Welt verändern, warum wir nach dem technischen jetzt den menschlichen Fortschritt brauchen. Ja. Das Buch ist etwas älter, aber könnte gar nicht zeitaktueller sein als jetzt gegenwärtig.
Ja, also ich freue mich darüber. Ich habe da ja auch ein paar Prognosen drin in diesem Buch, dass die Turbulenzen stärker werden in den 20er Jahren. Das Buch ist 2020 erschienen, ne? Und dass wir wirklich gut schauen müssen, wie wir uns menschlich weiterentwickeln. Die Technologien, die reiten davon, das ist ganz klar. Das wird jetzt auch noch stärker in den 30ern, wenn das Quantencomputing wirklich ankommt, auch in unserer Realität, in unseren Köpfen, nicht nur bei den Entscheidern, die sich damit heute schon beschäftigen, dann werden wir eine technische Welt vorfinden, gegen die heutige KI-Welt tatsächlich alt aussieht, und die wird uns nochmal ganz anders fordern als das, was wir jetzt erleben.
Das musst du nochmal genauer beschreiben.
Ja, das Quantencomputing ist extrem viel schneller als die heutige KI, und wenn wir heute KI nutzen, das machen jetzt ja schon sehr viele Menschen, merken wir, wie schnell die schon ist, wie unglaublich präzise auch, wie sie sich auch mal weiterentwickelt, und manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass die KI an manchen Stellen schon intelligenter ist als wir Menschen. Ja. Das haben viele, die Skeptiker waren, so noch nicht gesehen, aber wir sehen, wie wahnsinnig rasant sich das entwickelt. Auch große Philosophen sind da mittlerweile sehr erstaunt, die immer dachten, nur Markus Gabriel oder solche Persönlichkeiten, dass das vielleicht gar nicht so kommen wird. Aber diese Technologie basiert noch auf Modellen, die noch nicht auf der Quantentheorie basieren. Und die aktuellen Computerentwicklungen im Bereich auch Sicherheit, auch Cybersicherheit etc., leider auch des Militärs und dieser Bereiche, werden auf einer neuen physikalischen Theorie basieren. Und die ermöglicht es, Berechnungen, die heute schier nicht möglich wären, weil der Energieaufwand zu groß wäre. Das ganze Universum hätte nicht diesen Energieaufwand, wenn wir den nach heutigen Technologien nutzen müssten. Die können Berechnungen, die wir nie machen könnten, innerhalb von 8 Minuten umsetzen in Zukunft. Also das ist eine wahnsinnige Beschleunigung nochmal in der Technologie. Die wird schneller sein, als wir Menschen denken können, ganz definitiv.
Interessant, das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck der KI, der künstlichen Intelligenz, also zu beschleunigen. Aber wie erlebst du gerade gegenwärtig die menschliche Intelligenz als Gegenfaktor dazu? Beschleunigt sie sich ebenso oder entschleunigt sie sich? Ja. Und ich sag mal, ist sie überhaupt noch aktiv manchmal, wenn man sich in diese turbulenten politischen, zeitaktuellen Ergebnisse anguckt, muss man sagen, sind wir alle verrückt geworden.
Ja, also für mich ist es gerade eine große, aber auch erwartbare Regression, die wir gerade weltweit sehen. Also eine Rückfahrt. Zufall in alte Denkmuster und alte Lösungen, die, ja, mit denen wir neue Probleme, wie wir sie jetzt haben, auf keinen Fall lösen können. Ne? Aber ich beschäftige mich ja sehr, sehr intensiv jetzt seit einem Vierteljahrhundert mit der Psychologie von Wandel. Ich komme schon aus der Transformationsforschung. Ich habe meine erste Vorlesung 89 gehört, als die Mauer fiel in Berlin, wirklich an diesem Abend auch, war Vorlesung. Und von daher ist es sehr, sehr deutlich, dass Menschen mit Veränderung so mit dem jetzigen Mindset noch nicht sehr gut umgehen können. Also wenn wir mit wirklich radikalen Neuem konfrontiert werden, fragen wir uns zuerst, was ist die Bedrohung? Was daran ist das Gefährliche? Was bedeutet das für mich und meine Position? Wir sind sehr in einem Denkrahmen, wo es um Hierarchien und Macht und Einfluss geht. Und das ist ein sehr langsamer Denkrahmen eigentlich. Ne? Ich bin der Meinung, dass wir an einem Punkt stehen, wo sich das menschliche Denken massiv weiterentwickeln muss, damit wir ganz einfach gesagt, neben dieser wahnsinnigen Technologie auch eine neue menschliche Zivilisation entwickeln können, die damit überhaupt klarkommt.
Du hast in deinem Buch auch den Aspekt analysiert, der äußere Fortschritt.
Ja.
Wie kommen wir zum inneren Fortschritt auch?
Ja, das ist der Ort, Frage.
Eine große,
genau.
Alles will fortschreiten und sich weiterentwickeln. Und wie können wir da den Menschen mitnehmen bei all seinen Veränderungen, wo er ja oftmals mit Angst reagiert und in eine gewisse Schockstarre auch gerät? Wie können wir da den inneren Fortschritt gewährleisten und auch stimulieren?
Also ich glaube, das ist tatsächlich die große Gretchenfrage und vielleicht das ganz neue Feld, was viele Menschen noch unterschätzen, dass in unserer psychologischen Weiterentwicklung vielleicht der ganz, ganz große Meilenstein der Entwicklung von Menschen, der Menschheit im 20. Jahrhundert steckt. Die Technologie ist ohne Frage weiterhin total wichtig, das ist überhaupt keine Frage, aber wir müssen uns jetzt wirklich menschlich sprunghaft weiterentwickeln und zwar vor allem, was die strategische und soziale Intelligenz von Menschen betrifft. Denn unter großem Druck und großem Veränderungsdruck neigen wir dazu, gegeneinander ums Überleben zu kämpfen, statt miteinander die Probleme zu lösen, die wir durch das alte Denken überhaupt erst entstehen haben lassen. Mhm. Es ist eigentlich eine ganz klare und logische Schlussfolgerung, dass wir uns menschlich sprunghaft weiterentwickeln müssen.
Das ist ja auch die Idee von Next, das Denken und Handeln in Ökosystemen voranzutreiben, nicht nur singulär und egozentrisch unterwegs zu sein, sondern sich die Kräfte zu bündeln, gerade in schwierigen Zeiten. Wie erlebst du da die Tendenz des Denken und Handelns in Ökosystemen?
Ich habe den Eindruck, es gibt wie immer Menschen, die im Grunde so First Mover oder Vorangehende sind. Da gibt es viele tolle Initiativen, auch schon länger. Und es gibt immer Menschen, die merken, was gerade los ist und die unbedingt neue Wege suchen. Das ist immer so in der historischen Entwicklung. Wenn große Transformationen da sind, gibt es immer solche First Mover. Menschen, die schon weiterdenken, die Lust haben auf was Neues, die offen und neugierig sind und die im Grunde Treiber von solchen Entwicklungen werden. Viele Menschen denken, es müssten erstmal alle sich bewegen, damit sich etwas bewegt. Aber das ist ein Trugschluss. Große historische Veränderungen, da reichten schon wenige Menschen eigentlich. Man sagt so mathematisch 20% müssen von einer neuen Idee inspiriert sein, damit sie sich durchsetzen kann. Wir brauchen nicht 100%. Es ist jetzt wichtig, dass die Vordenkerinnen und Vordenker oder die Lust haben auf dieses Thema und die wirklich auch sehen, ja, hier muss ich was tun. Und ich glaube, es sind viele, mindestens die Kinder haben, werden sich dafür interessieren. Ja, die müssen sich zusammentun und wirklich treffen in neuen Formaten. So ein Format wie Next, das finde ich extrem wichtig und bin deswegen auch so happy, hier zu sein.
Das freut mich sehr. Wir befinden uns ja hier gerade bei diesem Event zum Thema der adaptiven Stadt, also Städte sich flexibel, um die adaptive Stadt, also Städte, die sich flexibel, menschlich, lernfähig entwickeln wollen. Wie kann ein entstörter Mensch zu einer entstörten Stadt beitragen? Oder auch umgekehrt, wie kann eine entstörte Stadt zu dem entstörten Menschen auch hilfreich sein?
Also ich würde sagen, eine Stadt ist ja so adaptiv wie die Menschen, die darin leben. Es braucht ja immer Menschen, die Entscheidungen treffen, Projekte entwickeln, vorantreiben, umsetzen. Und wenn Menschen nicht adaptiv sind, also wenn sie sehr feststecken in alten Schutzmechanismen, Widerstände sind meistens unbewusste Schutzmechanismen, ne? dann kann auch die Stadt nicht adaptiv werden. Ja? Das heißt, der Fokus, den ich natürlich als Menschenarbeiterin im weitesten Sinne, die ich beruflich bin, lege, ist das, was Menschen denken und wie sie sich verhalten, zu verändern, und dann ändern sich auch die Konzepte und die Umsetzungschancen. Da würde ich ansetzen. Es braucht eine adaptive Stadt, braucht also adaptive Menschen, die sind offen, neugierig, lernfähig, innerlich beweglich, und das ist gerade, wenn es um viel Neues geht und wenn viel Druck und Bedrohung von außen wahrgenommen wird, ist es nicht leicht, aber es ist möglich und wir brauchen es, um weiterzukommen.
Wenn wir aber eine Kultur des des Perfektionismus eigentlich immer seit Jahrzehnten, Jahrhunderten geprägt haben.
Ja.
Du darfst keine Fehler machen, ja, also
Genau.
als Erziehungsmodell, dann neigen wir oftmals zum Verbergen. In deinem Buch
Richtig, ja.
zitierst du Heidegger auch, und er spricht von dem Entbergen.
Ja.
Eigentlich, das finde ich
Ja.
eine tolle Vokabel. Wie können
Ja.
wir da hinkommen, dass wir nennen das bei Next immer auch Ehrlichkeitsdebatten führen, bei allen positiven wie negativen Diskursen, die wir führen. Welche Empfehlungen hast du da, letzten Endes zukunftsorientierte Diskurse zu führen?
Ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir uns von der Idee von Status, Macht und Hierarchie erstmal verabschieden müssen und wirklich als bloße Menschen miteinander ins Gespräch kommen müssen. Und das ist schon mal gar nicht so leicht, weil eigentlich jeder so seine Rollen, des Kaisers neue Kleider mit sich herumträgt, ne, um bestimmte Eindrücke zu machen, um bestimmte Sicherheiten auch für sich herzustellen. Und wir werden in den nächsten Jahren sicheren Boden verlassen müssen, um Neues auszuprobieren. Und es gibt da auch ein wunderschönes Zitat von Kierkegaard, der hat gesagt, wenn du etwas Neues wagst, verlierst du für kurze Zeit den Halt. Wenn du nichts Neues wagst, verlierst du dich selbst. Und ich finde, das gilt für die Menschheit, das gilt für jeden Einzelnen von uns, für Familien, für Schulen, für Unternehmen, für Organisationen. Wir müssen anfangen, Dinge zu wagen, und das können wir nur, wenn wir offen als bloße Menschen uns gegenüberstehen und da ins Gespräch kommen und miteinander über die Probleme nachdenken und sie gemeinsam lösen und nicht gegeneinander kämpfen und
So
irgendwelche Machthierarchien abbilden.
weit die Theorie.
Ja.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Ja, das geht in der Praxis, ja. Das ist genau meine Arbeit, wo ich Managementteams oder auch Teams in öffentlichen Institutionen begleite, genau in so ein offenes Denken hineinzukommen und im Grunde aus einem anderen Denkrahmen heraus sich selbst und die Themen zu verstehen, um die es gerade geht.
Und wie siehst du da die Bereitschaft zu? Also ich sag mal, der Veränderungsdruck von außen ist unglaublich, um dann zu einem Veränderungsdruck auch im Inneren zu kommen.
Ja.
Wie stehen wir da?
Ich würde sagen, da nehme ich zwei Gruppen wahr. Das eine sind wirklich diese First Mover, die einfach Lust haben drauf und sagen, ja, wir müssen uns verändern, und die dafür offen sind. Und dann gibt es die, die dann erst reagieren, das sind die meisten von uns, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Also wenn es richtig schlecht aussieht, wenn wirklich die Kassen leer sind, wenn die Probleme einem über den Kopf wachsen, ne? Wenn es wirklich, wirklich eng wird, dann fangen sie an zu sagen, ja, okay, mit den bisherigen Strategien kommen wir nicht weiter. Was können wir jetzt machen? Das ist nicht ganz so günstig, weil Veränderung immer Ressourcen kostet. Auch psychische Energie, die ich übrigens für den wichtigsten Rohstoff unserer Zeit halte, psychische Energie von Menschen, ist extrem knapp und wird über unsere heutige Lebensform auch eigentlich dauerhaft verschwendet, ne? Da müssen wir in einen anderen Modus kommen, und das ist das, was ich mit Managementteams oder auch mit einzelnen Menschen, mit denen ich arbeite, mache, dass sie anders mit psychischen Energien umgehen, dass sie anders in Gespräche gehen, dass es eine andere Gesprächskultur wirklich gibt, die einfach Sicherheit vermittelt, die sichere Räume schafft und Menschen einlädt, sich zu öffnen und zu zeigen in einer Weise, wie wir es sonst nicht tun würden. Mir ist sehr wichtig dabei, dass es mir nicht um einfach so ein naives Feelgood-Ding geht. Ich bin der Meinung, dass wir nur so intelligent genug werden, unsere Probleme zu lösen. Ich halte das wirklich für eine Conditio qua non für unsere Zukunft. Es ist nicht etwas einfach, was nice ist. Es ist notwendig.
Und trotzdem wirst du hier und da auch einer Beratungsresistenz begegnen.
Selbstverständlich.
Und trotzdem, gesellschaftlich brauchen wir Veränderung.
Ja.
Also einerseits gibt es die Beratungsresistenz,
ja,
von den verschiedenen Generationen, die jetzt in charge sind, die jetzt die Macht haben, Dinge einzuleiten. Und
ja,
oftmals, wir sehen das ja auch in der Politik, die zeitlich gesehen ein kurzfristiges Denken an den Tag legen, weil die Wahlperioden eigentlich sehr limitiert sind.
Ja.
Wie können wir da in anderen Horizonten denken? Wie können wir solche Resistenzen im Bereich Coaching und so weiter überwinden? Was ist da eure Strategie und deine Strategie?
Also ich glaube, man kann, gerade wenn es um Coaching geht, man kann niemanden dazu zwingen und überreden, ein Coaching zu machen. Es braucht die bestimmte, also eine Freiwilligkeit und Bereitschaft dazu. Meine Beobachtung aber ist, ich würde mal sagen, das wird fast monatlich stärker, dass Menschen immer mehr an ihre Grenzen geraten, auch Organisationen und Systeme an Grenzen geraten, und dadurch die Bereitschaft auch von Entscheiderinnen und Entscheidern steigt, sich mit diesen Menschen menschlichen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich habe in den 25 Jahren, in denen ich jetzt mit Entscheidern und Entscheiderinnen arbeite, noch nicht so oft erlebt, wie viel Panik in den Augen ist, wie viel Angst da ist, das alles nicht mehr bewältigen zu können, es allein auch nicht mehr zu schaffen, auch eine Bereitschaft da ist, andere Menschen mit einzubeziehen und die Dinge nicht auf gewohnte Art zu tun. Also ich habe den Eindruck, je mehr uns das Wasser bis zum Hals steht, auch so paradox es klingen mag, desto höher wird die Bereitschaft, nachzudenken und sich neu auszurichten. Das ist die gute Seite daran. Da muss man aber cool genug bleiben, das auszuhalten. Ja.
Und dann
es gibt keinen Knopf, auf den wir drücken können, dass Menschen einfach sagen, so jetzt verändere ich mich, jetzt mache ich das. Ne? Aber wir können mit diesen Bereitschaften arbeiten und wir können zusehen, wie sie größer werden, weil die alten Systeme nicht mehr taugen.
Und dann kommt der Faktor Zeit hinzu. Also je mehr das Wasser bis zum Halse steht,
desto weniger Zeit,
Zeit haben wir.
Richtig.
Trotzdem braucht Veränderung und auch Transformation doch auch seine zeitlichen Horizonte. Auch ich diejenigen, bevor uns das Wasser bis zum Hals steht, also eigentlich auch diejenigen in die Aktion, in die Veränderung, in diese, wie kriegen wir eine Aufbruchsstimmung erzeugt, dass die Bereitschaft zur Veränderung und auch zur Beratung eigentlich gegeben ist.
Ich glaube, dazu brauchen wir eine Debatte. Also die brauchen wir nicht nur in unserem Land, sondern ich glaube, global brauchen wir diese Debatte. Und es braucht Einzelne, wieder die First Mover sind und diese Debatte anstoßen und auch halten.
Diese Debatte wollen wir natürlich auch bei Next führen, nicht nur in diesem Jahr, auch im nächsten Jahr. Also insofern freue ich mich da auf ein weiteres Miteinander mit euch. Nochmal zu der Ebene Stadt. Du bist und lebst hier in Berlin und lebst ein glückliches Leben. Aber wie siehst du die Stimmungskurve deiner Stadt und vor dem Horizont der Veränderung, die aus allen Fugen quillt, die ja nicht nur immer positiv gestaltet sind. Und trotzdem als Fan von Berlin muss ich immer wieder sagen, Berlin bietet das, was viele andere Regionen und Städte nicht bietet. Ja. Also viel kann man von Berlin lernen, aber auch Berlin von anderen Regionen und Städten und Standorten. Wie erlebst du gerade deine Stadt und was sind deine Empfehlungen für die Stadt von morgen?
Also ich erlebe Berlin jetzt seit 33 Jahren und bin als junge Frau, als Studentin nach Berlin gekommen. Und was es immer noch behalten hat, ist so ein bisschen das Raue, was auch reizvoll ist, wo man sich dran reiben kann. Was ich aber auch erlebe, wie überall auf der Welt, und da ist Berlin natürlich keine Ausnahme, ist im Grunde eine dauernde mentale Überforderung, so würde ich das mal nennen. Die Stadt ist wahnsinnig anstrengend. Es ist an vielen Stellen überreizt. Ich würde drei Faktoren sehen, die mir sehr auffallen. Das eine ist Lärm. Innerlich und äußerlich. Der ist in Berlin groß, je nachdem auch, wo man lebt und wo man sich aufhält. Das zweite ist aus meiner Sicht eine stärkere soziale Fragmentierung, die dafür sorgt, dass wir nicht miteinander in dieser Stadt leben, sondern immer mehr nebeneinander und auch wieder zunehmend gegeneinander. Es war jetzt nie eine rein friedliche Stadt, dafür ist sie zu groß und dafür ballen sich zu sehr die Konflikte, die wir einfach weltweit haben, auch in so einem Rennspiegel in dieser Stadt, das ist klar. Aber ich finde, das wird mehr und ich überlege mir immer öfter, in welche Viertel ich gehe, das habe ich früher nicht gemacht. Und da würde ich mir wünschen, dass wir wieder mehr miteinander leben in dieser Stadt, statt gegeneinander oder nur nebeneinander her.
Und wie kriegt man diese Adaption dann hin, wenn man diese Bedarfe sieht, die du beschreibst?
Ja.
Wie kriegen wir die räumlich hin, wie kriegen wir die soziale hin, wie kriegen wir den gesellschaftlich, politisch vielleicht auch hin?
Ich glaube, das ist die große Frage, die ich an die Stadtplanung stellen würde, ne? Und auch an Architektinnen, Architekten, Bauunternehmen, die in diesem Rahmen tätig werden, sich Konzepte zu überlegen, die sowohl diese Lärmthematik als auch es gibt so eine Beschleunigung, die aus meiner Sicht richtungslos ist in Berlin, so eine Art von, es ist eine hektische Betriebsamkeit da, welche Richtung soll die Stadt einnehmen? Wir brauchen viel mehr Gespräche darüber, es wäre toll, wenn sich viel mehr Menschen daran beteiligen würden. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe derer, die die Entwicklung auch verantworten, Räume für Ruhe, für Pausen, für Begegnung wieder zu schaffen. Also im Grunde eine Idee zu entwickeln, was diese Stadt sein soll.
Auch Stadträume.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Also
was soll sie sein? Welchen Interessen dient sie? Und ich wünsche mir als Berlinerin, als Wahlberlinerin, dass sie der Entwicklung und Entfaltung von Menschen dient. Dass sie nicht nur Infrastruktur bietet, die irgendwie effizient oder so ist, ne, sondern dass sie wirklich eine Vision hat. Was soll die Menschen hier erleben? Wer ist hier? Und wie können wir diese Menschen unterstützen, sich zu entwickeln? Ich meine, dass der Maßstab Lebendigkeit und Lebensqualität sein sollte für eine Stadt, denn aus der kommt im nächsten Schritt auch eine ökonomische Qualität. Das hängt ja eng zusammen. Wir sind leistungsfähig und motiviert, wenn es uns gut geht. Ich fände großartig, wenn Berlin sich in diese Richtung entwickelt.
An welcher Stadt sollte sich deiner Meinung nach Berlin auch orientieren? Was ist, welches Vorbild siehst du, wo du kommst ja auch viel rum in der Welt, oder welche Teile von anderen Welten sollten man hier implementieren, damit es die Stadt von morgen wird?
Was mich immer wieder fasziniert, ist, wie offen Kopenhagen an seine Entwicklung rangeht, was ja auch in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Das ist beeindruckend, finde ich. Wirklich extrem mutig auf Zukunftsentwicklungen zuzugehen und dafür schon proaktiv Lösungen zu entwickeln. Ob das jetzt die Erhöhung des Meeresspiegels oder was auch immer ist, ne, die auf der Wasserstadt und solche Projekte. Ne, ich bin keine Expertin jetzt im Bereich Stadtarchitektur, ne, aber ich mag den Spirit, der da herrscht. Ich mag ihn auch in Paris, diesen Mut, eine Stadt aus dem 19. Jahrhundert im weitesten Sinne, mit der Hauptplanung, wirklich mutig in eine lebendige Oase zu verwandeln und da auch mal ökonomische Interessen beiseite zu lassen und dafür die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Das sind jetzt zwei Beispiele, wo ich den Blick drauf habe, dass das eine gute Entwicklung ist. Da können wir uns eine Menge abschauen, glaube ich.
Überreizung und soziale Fragmentierung gibt es ja auch mitunter auch in anderen Bereichen, womöglich auch in Kopenhagen. Und da, das ist ein menschliches Phänomen, wo wir immer ausgrenzen und anstatt eher uns zu verbinden. Was sind da deine Empfehlungen an Quartiersplaner, an die Menschen, die in den Quartieren sind, an die Menschen selbst als Botschaft?
Wie ich vorher schon meinte, es hat viel mit der Adaptivität von Menschen selbst zu tun. Ich glaube, das Erste, was wir lernen müssen, ist wieder uns auszusuchen, welche Frequenzen wir zulassen, wann und welche nicht. Das ist etwas, wo ich glaube, dass wir wieder mehr Verantwortung für uns selbst als Menschen übernehmen können. Und daraus ergeben sich dann auch Forderungen und klare Strategien, wie eine Stadt aussehen könnte, die mehr Raum sowohl für Lebendigkeit, sowohl für Geschwindigkeit als auch für Ruhe und Entschleunigung bietet. Ich glaube, dass es eine Vielzahl von menschlichen Zuständen im Grunde braucht, die eine Umgebung brauchen. Und ich wünsche mir, dass visionäre Architektinnen, Architekten und natürlich die Stadtplaner das unterstützen, dass sowas umgesetzt wird. Ich habe ja, ein Kern meiner Arbeit ist ja, dass ich festgestellt habe, dass unser Denken eine Architektur hat. Eine Architektur, die im Algorithmus funktioniert und uns immer wieder in ähnliche Lösungen oder auch Problemschleifen bringt. Und ich frage mich, wie sich die Architektur ändert, wenn sich die Architektur des menschlichen Denkens verändert. Ich glaube, dass wahnsinnig tolle neue Aufgaben da sind und viele Architektinnen und Architekten beschäftigen sich schon damit. Großartige führende Firmen auch, ja. Aber ich glaube, da können wir noch einen Schritt weitergehen.
Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Müssen wir sofort thematisch aufgreifen, um Architektur, Raum, Mensch und Psychologie eigentlich miteinander im Diskurs zu verbinden, um daraus neue Lösungsansätze
Ganz
zu entwickeln.
genau,
Das finde
das
ich eine
braucht's, ja.
tolle Geschichte. Kommen wir zum Schluss nochmal an die Stelle zu deinem Buch. Ich habe es, du, ist es von
20 ist es erschienen,
2020
ja.
geschrieben und ich habe es begeistert vor Jahren gleich gelesen. Und meine Frage an dich, schreibst du das Buch neu? Oder erst es ergänzen, weiterführen? Und was ist eigentlich die Kernbotschaft daraus, die jetzt auch heute immer noch Gültigkeit hat oder gerade erst jetzt richtig zur Geltung kommt?
Ja, also ich glaube, die Grundaussage ist aktueller denn je und die wird auch immer aktueller. Meine These ist, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit nur lösen, wenn wir unser Denken verändern. Und zwar in den Fundamenten des Denkens, nicht an den Oberflächen. Ja, wie gesagt, hat Denken eine Architektur, die können wir erkennen. Die führt immer wieder zu gleichen Lösungsansätzen, zu gleichen Konflikten. Wenn wir diese Architektur verändern, ändert sich das menschliche Denken, unser ganzes Verhalten, unsere Haltung zum Leben. Ja, ich glaube sogar, dass sich unsere psychosoziale und biologische und ja, wie soll ich sagen, muss ich vielleicht nochmal ansetzen, dass sich unser Menschsein auch auf einer psychologischen und biologischen Ebene anders darstellt, ne, dass wir ein anderes menschliches Potenzial dann entfalten können. Und genau dieses brauchen wir, um die jetzigen Probleme auch zu lösen, die wir mit dem alten Denken erst hervorgerufen
Und
haben.
wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Was muss geschehen, damit wir unser Denken ändern? Momentan habe ich nicht den Eindruck, dass
Ja,
die Menschheit
die
bereit
meisten
ist.
Menschen wissen es nicht. Ne? Sie
Ja.
denken, sie müssen noch mit den alten Denkstrukturen diese Probleme lösen, indem sie noch stärker werden, indem sie mehr Dominanz reinbringen, das Gleiche nochmal und noch stärker machen. Aber wir müssen unsere gesamte Logik und Intelligenz verändern. Wir müssen mit einer anderen Intelligenz an die Probleme herangehen, die wir heute haben. Und das ist etwas, das ist vielleicht das, was ich zu tun habe und meine Aufgabe ist. Und ich hoffe, da viele einzuladen und Gespräche wie die mit dir jetzt gerade zu führen, um darauf hinzuweisen, dass wir mit dem alten Denken nicht weiterkommen werden. Wir werden keine Lösung finden innerhalb des alten Denkens.
Liebe Petra, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hochgradig spannender Gedankenaustausch. Meine Damen und Herren, das war Dr. Petra Bock hier bei uns bei dem Next Clubhouse Podcast hier zum Thema adaptive City hier in Berlin. Petra, ich freue mich auf viele, viele schöne Gedankenaustausche in der Zukunft auch, um dann aber auch vom Reden zum Handeln zu kommen, in die Umsetzung und das gerne auch mit eurem Institut. Vielleicht willst du am Ende noch mal die Einladung aussprechen, auch zu eurem Institut und deinem Gedanken, den du verfolgst, um letzten Endes eure Gründung zu
Ja,
inszenieren.
ja, ja. Ich gründe gerade ein neues Institut, das Dr. Bock Institute, das sich als Denkschule neue Typs versteht, wo es darum geht, wirklich nicht nur Coaching, das Feld, aus dem ich komme, sondern auch Leadership, Entscheidung und ja, menschliche Entwicklung weiterzudenken und auch in handlungsfähige Konzepte zu übersetzen. Also genau das, was du ansprichst, dass wir vom Denken ins Handeln kommen, aber aus einem neuen Denken heraus Systeme und menschliche Zusammenhänge weiterentwickeln.
Ganz herzlichen Dank, darauf freuen wir uns. Vielleicht darf ich mich selbst persönlich anmelden,
Super gern.
um einfach Learning by Doing
Ja,
nach
klasse.
vorne zu bringen. In diesem
Wunderbar.
Sinne, ganz herzlichen Dank und meine Damen und Herren, bis auf bald.
Wiedersehen. Tschüss.
Mein erster Podcast.
Echt? Ja, wow.